Riecht es hier nicht nach Unrat?
Der Blick eines Tyrannen mit schlechtem Gewissen, der den Falten der Mäntel nach Dolchen späht.
Da ist Unrat in der Luft.
Das war aus Das Ende eines Tyrannen oder eben Professor Unrat. Um das bekannte Werk des Lübeckers Heinrich Mann soll sich in dieser Folge alles drehen. Von Hintergrund über Sprachanalyse bis hin zur Deutung, die Sie vielleicht davon überzeugt, das Werk selbst zu lesen. Neben mir darf ich wie immer Josephine und Fabian begrüßen. Ich bin gespannt, was wir alles zwischen den Zeilen entdecken können. Ich bin Lissy und das ist Seiten der Ewigkeit, Literaturklassiker im Fokus. Ihr wöchentlicher Podcast, der zeitlose Werke unter die Lupe nimmt. Und jetzt heißt es zurücklehnen, lauschen und lernen. Der Gymnasiallehrer Professor Rath hat sich den Spitznamen Unrat eingehandelt, mit dem er überall hinter seinem Rücken bezeichnet wird. Für den Tyrannen sind die respektlosen Schüler Erzfeinde und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu fassen, ihre Tat zu beweisen und mit unlösbaren Aufgaben zu bestrafen. Nachdem Rath in dem Aufsatzheft seines Schülers Lohmann ein Gedicht mit dem Titel Huldigung an die hehre Künstlerin Fräulein Rosa Fröhlich liest, findet er heraus, dass sich drei seiner Schüler allabendlich in dem Vergnügungslokal zum Blauen Engel treffen und die besagte Künstlerin besuchen. Unter dem Vorwand und als eine selbstempfundene Pflicht, seine Schüler vor der bunten Weibsperson zu schützen, sucht er das Lokal auf. Sie zunächst anherrschen, sie soll aufhören, seine Schüler zu verführen und die Stadt verlassen, wird schließlich auch der Professor in Rosas Bann gezogen. Als ihr neuer Beschützer erfüllt er ihr alle Wünsche und hält Verehrer, darunter Lohmann, von ihr fern. Immer weniger kümmert es Rat, was die Leute über ihn denken, und nach einer hitzigen Rede gegen die großbürgerliche Kaste wird er aus dem Schuldienst entlassen. Wenig später heiratet er Rosa trotz ihrer Nebendinge mit den Schülern. Nach 2 Jahren Ehe mit Rosa ist Rath finanziell ruiniert, sie hingegen sozial aufgestiegen. Bald finden allabendliche Trinkgelage und Glücksspiele in seiner Villa statt, zu denen weite Teile der Stadt erscheinen. Der einstige Verfechter des Bürgerlichen versucht sich damit an seinen ehemaligen Schüler für sein widerfahrenes Unrecht zu rächen und bringt viele in den Ruin. Als Lohmann Rosa letztendlich anbietet, all ihre Schulden zu bezahlen, drückt der eifersüchtige Rat ihr die Kehle zu und greift nach Lohmanns Brieftasche. Kurz darauf wird das Ehepaar Rat verhaftet. Die ehrbaren Bürger, die noch vor kurzem gern in sein Haus kamen, haben für den Professor jetzt nur noch Hohn und Spott übrig. Die Stadt kehrt zur scheinheiligen Ordnung zurück.
Eine auf den ersten Blick sehr kuriose Handlung, wie ich finde. Was für historische und biografische Hintergründe muss es denn dann geben, damit ein solches Werk zustande kommt?
Sein eigenes Leben und seine Überzeugung spiegeln sich natürlich in Professor Unrat wider. Dafür gibt Ihnen Josephine jetzt aber erstmal einen kurzen Überblick über Heinrich Manns Leben.
Heinrich Mann wurde 1871 in Lübeck geboren und ging auch in Lübeck aufs Gymnasium. Das brach er dann aber ab und begann eine Lehre als Buchhändler, bis er dann schließlich zum Schreiben kam, sodass 1905 das Werk Professor Unrat entstand.
Damit protestierte er gegen den Ersten Weltkrieg und den Militarismus in Deutschland und später dann gegen den Nationalsozialismus.
Da erkennt man ja aber auch schon direkt ein paar Parallelen zum Werk.
Ja, genau. Einerseits vertritt man in seinem Werk natürlich seine eigenen Ansichten zu dem damaligen System, aber auch eigene Erfahrungen seiner Schulzeit und der Gesellschaft in Lübeck werden verarbeitet und spiegeln sich dann auch im Schulsystem im Roman wider. Die Figur des Schüler Lohmanns zum Beispiel, also ein Repräsentant des Großbürgertums und Rebellant gegen das herrschende System, hat auch Ähnlichkeiten mit Heinrich Mann selbst.
Um nochmal genauer auf das von Mann kritisierte System einzugehen, wie genau waren diese damaligen Verhältnisse?
Das Werk wurde ja 1905 publiziert und das war zu Zeiten des Wilhelminischen Kaiserreiches in Deutschland. Und im Roman werden eben auch diese Strukturen wieder aufgegriffen. Wie bei Professor Unrat gab es zu diesen Zeiten eben sehr autoritäre Machtverhältnisse und auch die sogenannte Untertanmentalität, die den Deutschen zugeschrieben wurde.
Also so wie die Autoritäten im Kaiserreich, verhindert Unrat eigenes Denken und lehrt blinden Gehorsam seiner Person gegenüber?
Ja, genau. Unrat ist also die regierende Instanz und auch andere Gesellschaftsschichten werden dargestellt in Form der Schüler, also zum Beispiel das Klein- oder Großbürgertum.
Apropos Realität, wie genau war denn die Rezeption des Romans zur Zeit der Veröffentlichung?
In Lübeck wurde das Werk anfänglich ignoriert und kritisiert. Es gab praktisch ein Verbot und erst nach dem Kaiserreich wurde das Werk dann bekannt, also Jahre nach der Veröffentlichung. Wirklichen Ruhm erhielt Professor Unrat allerdings erst durch die Verfilmung Der blaue Engel aus dem Jahr 1931. Das war übrigens auch einer der ersten deutschen Spielfilme weltweit.
Mit der Zeit des Nationalsozialismus verlor der Roman natürlich wieder an seiner Popularität aufgrund der Systemkritik und auch der Ansichten Manns, weswegen dieser auch fliehen musste und seine Werke verbrannt wurden. Heutzutage jedoch ist das Werk in seiner 64. Auflage und gilt allgemein als Klassiker.
Genau, darauf kommen wir später aber noch einmal zurück. Jetzt wollen wir erst einmal von den historischen und biografischen Hintergründen etwas abrücken und stattdessen einen Blick auf die ästhetische Gestaltung werfen. Wir haben ja bereits viel über die Wichtigkeit der Schule in dem Werk gesprochen. Wie genau wird diese denn dargestellt?
Die Schule wird dargestellt als hauptsächlich bedrängtes Klassenzimmer und als Kabuff. Das wird auch repetitiv verwendet und ist deswegen sozusagen der Begriff, der diese Schule definiert. Es ist diese Moral, die Strenge, also das eingeschränkte Denken in diesem eingeschränkten Klassenzimmer wird gezeigt und Unrat als die Person, die jeden Spaß unterbindet, als Angst vor Umsturz oder auch als Angriff auf seine eigene Person.
Und der ja gleichzeitig selbst dem Spaß verfällt. Ich finde, da tritt vor allen Dingen dieser Aspekt der Doppelmoral nochmal besonders in den Vordergrund. Also, dass unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Bevölkerungsschichten gelten und dass Personen wie eben vor allen Dingen Unrat ganz anders handeln oder sich verhalten, als man es erwarten würde, entsprechend ihrer eigentlichen moralischen Vorstellungen.
Grundsätzlich spielen ja die Gesellschaftsschichten eine sehr große Rolle in dem Roman. Wie genau wird das in der Sprache und Form deutlich, Josephine?
Ja, da würde ich zunächst einmal auf die Form eingehen. Heinrich Mann arbeitet da mit Parallelhandlungen, das heißt, dass zwischen verschiedenen Ebenen gewechselt wird, also zwischen der Ebene von Professor Unrat, aber auch der Künstlerin Fröhlich, den Schülern und dem Bürgertum. Und hierbei verwendet Heinrich Mann auch erlebte Rede und einen sogenannten heterodiegetischen Erzähler. Das heißt, der Erzähler ist keine Figur der Geschichte, sondern kann zwischen den verschiedenen Figuren wechseln, das auch mit fließenden, teilweise unmerklichen Übergängen gestalten. Und so kann man eben in die verschiedenen Köpfe der Figuren immer abwechselnd reinschauen.
Dadurch gibt es auch eine Nullfokalisierung, dass also der Erzähler mehr weiß als die Figuren selbst. Das ermöglicht eben diesen Blick hinter die Gesellschaftssysteme, hinter die Kulissen und zeigt die Zusammenhänge zu der Zeit auf.
Dazu gibt es auch eine passende Textstelle im Buch, bei der vor allen Dingen der Sichtweisenwechsel besonders deutlich wird, den Heinrich Mann immer wieder in dem gesamten Werk sehr feinfühlig einfließen lässt. Und das ist in dem Moment, in dem der Professor der Künstlerin Fröhlich an die Gurgel geht. Und da hören wir einmal kurz rein.
Unrat keuchte wortlos, und sie fand ihn genauso aussehen, wie sie ihn sich beim Singen vorgestellt hatte. Er machte wieder die scheußlichen Augen von gestern. Warum hatte er auch keinen Kamillentee gewollt, dachte sie in ihrer Angst. Unrat dachte, nun sei es aus. Sein ganzes Werk, sein ganzes strafendes Vernichtungswerk sei umsonst, da zum Schlusse nun doch Lohmann bei der Künstlerin Fröhlich sitze.
In diesem Textabschnitt werden ja vor allem Gedanken gezeigt, aber sehr häufig kommen ja auch Dialoge vor. Warum genau ist das denn so, Fabian?
Diese Szenen sorgen für Nähe zum Geschehen, im Kontrast eben zu jenen Gedankengängen, die natürlich sehr zeitdehnend dargestellt werden, mit langen Hypotaxen zum Beispiel. Das verdeutlicht auch die Entwicklung der Charaktere im Verlauf des Buchs. Am Ende zum Beispiel gibt es viele Raffungen, also dass die Zeit sehr verkürzt dargestellt wird.
Und du hast natürlich recht mit der Entwicklung der Charaktere, trotzdem möchte ich gern einwerfen oder betonen, dass Unrat im Kern immer noch der gleiche bleibt. Das wird vor allen Dingen durch Rückgriffe und Wiederholungen bzw. Analepsen deutlich, das heißt, dass Wörter wiederholt werden, wie zum Beispiel das Wort fassen, was zu Beginn des Werkes ganz häufig verwendet wird, aber auch eben am Ende immer wieder auftaucht. Das zeigt für mich, dass diese Systeme im Kern immer noch die gleichen sind.
Und wenn ihr jetzt noch einmal ganz kurz und knapp die Deutung zusammenfassen würdet, was dürfte da auf keinen Fall fehlen?
Im Vordergrund steht natürlich immer noch die Gesellschaftskritik gegenüber des kaiserlichen Deutschlands. Dabei wird auch die Kritik an der Doppelmoral deutlich, also auf einer Seite die moralische Strenge und die Ordnung, die aber von den regierenden Schichten selbst gar nicht eingehalten werden.
Ja, also ganz konkret, wie Fabian ja eben auch meinte, der konservative Unrat ist zu Beginn hinter der Sittlichkeit her, wird dabei dann selbst unsittlich und zieht damit die gesamte Stadt ins unsittliche Verderben. Am Ende wird also der Spieß umgedreht, Unrat wird von seinen Schülern eben gefasst und nicht andersherum.
Jetzt haben wir dieses Werk so sehr in den Fokus genommen, wie es in der Kürze der Zeit möglich war. Doch weil man laut Marcel Reich-Ranitzky ja kein unklares Zeugnis ablegen soll, hier also, wie immer, unsere persönlichen Rezensionen. Ein historisches Werk mit zeitlosen Themen, würde ich sagen. Fabian, was denkst du dazu?
Es ist auf jeden Fall nichts für Leseeinsteiger, aufgrund der zum Teil komplexen Sprache, aber auch natürlich aufgrund des komplexen Inhalts. Man muss sich auf jeden Fall erst an den besonderen Schreibstil gewöhnen. Sobald man das aber gemacht hat, lohnt es sich wirklich. Der Schreibstil kommt ja nicht von irgendwoher, das habe ich auch selbst beim Lesen gemerkt. Es ist zwar ein sehr grotesker und teilweise abartiger Stil, aber es ermöglicht schon einen sehr guten Eindruck und erzeugt auch Abneigung gegenüber dem, was kritisiert wird. Und das hat mich zumindest überzeugt.
Und da sieht man auch mal wieder, wie wichtig an dieser Stelle auch die Verwendung der Sprache ist. Ein Rezensionskriterium, das bei uns natürlich auch nie fehlen darf.
Auf jeden Fall. Und grundsätzlich ist das Werk auch einfach zu lesen, würde ich sagen. Wobei mich zum Teil Subotaxen hin und wieder mal etwas abgehängt haben beim Lesen. Wir haben ja vorhin darüber geredet, das ist natürlich stilistisch passend. Aber wie gesagt, manchmal muss man dann den ein oder anderen Satz doch wieder von vorne anfangen. Trotzdem würde ich sagen, dass ich mich sehr gut in die gesellschaftlichen Verhältnisse von damals einfühlen konnte und gleichzeitig die ein oder andere Parallele in Bezug auf die heutigen Systeme erkennen konnte. Ich würde sagen, man muss da teilweise gar nicht so groß denken und das auf die gesamte Gesellschaft beziehen. Aber wenn man zum Beispiel einfach nur an den Arbeitsplatz geht, in die Schule, dann sieht man da die ein oder anderen Parallelen in Bezug auf Machtstrukturen, die in Professor Unrat natürlich sehr karikierend und sehr überzogen dargestellt werden. Aber dennoch würde ich sagen, definitiv ein zeitloses Thema, das die Augen öffnet, ein Zeichen des Widerstandes ist und irgendwo auch ein Plädoyer für eine befreite Lebensweise.
Also eurer Meinung nach definitiv ein Klassiker, der es verdient hat, als ein solcher bezeichnet zu werden. Wie immer gibt es nächste Woche Dienstag um 8 Uhr eine neue Folge auf allen Streaming-Plattformen. Seien Sie also wieder dabei und schicken Sie uns gerne weitere Buchwünsche per Mail oder auf Instagram, die wir in den zukünftigen Folgen in den Fokus nehmen können. Wie immer finden Sie alles in den Shownotes. In diesem Sinne, lesereiche Tage und wir hören uns nächste Woche wieder.